Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Die sieben Fragen, dein Podcast für Motivation, Inspiration, in dem wir spannende Persönlichkeiten meine sieben Fragen stellen. Mein Name ist Hermann Wahler und mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als der Urvater der deutschen Skateboard-Szene, Erfolgsunternehmer, Visionär und Adrenalin-Junkie Titus Tittmann. Titus, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal in einigen Sätzen vor, bitte, Titus.
Das ist natürlich ein Unterfangen, so einen alten Sack von 70 Jahren, der so schnell gelebt hat und so viel erlebt hat, vorzustellen. Also eigentlich wollte ich Lehrer werden und ich war auch Studienrat, aber auf dem Wege dahin ist mir das Skateboarden über den Weg gelaufen und ich habe gespürt, dass das was ganz Besonderes hat, dass man da auch pädagogisch ganz besonders mit arbeiten kann, weil das Selbstbestimmung pur ist, intrinsische Motivation und so weiter. Eigentlich heute weiß ich, das Skateboarden schult alles das an Persönlichkeit, was man als Unternehmer braucht. Und deswegen ist das so eine geile Sache und war ich so begeistert. Naja, und da ich dann ganz darin aufgegangen bin, habe ich die erste wissenschaftliche Arbeit weltweit darüber geschrieben und den Schülern dann, als ich Lehrer war, Skateboards besorgt und natürlich den Wünschen nachgegeben und Events veranstaltet, Contests und Magazine verlegt, Bücher und so weiter, ein Showteam hochgebaut. Eigentlich ging es ja um diese Jugendkultur, die hat mich so begeistert, dass ich einfach da der Papi für alle geworden bin. Nun, um 84 habe ich dann meinen Beamtenstatus an den Nagel gehangen und da ging es auf einmal ab, weil nach den Schülern hat sich das rumgesprochen, war ein Vakuum im Markt, das Skateboarden kam immer mehr. Und ein paar Jahre später, das waren glaube ich schon 10 Jahre später oder noch ein bisschen später, da hatte ich dann plötzlich so 550 Mitarbeiter, nahe 100 Millionen Euro Umsatz und das alles ohne kaufmännische Ausbildung, ohne Betriebswirtschaftsstudium. Und dann hat mir gezeigt, dass es weniger auf Schulnoten, weniger auf Studium ankommt, als das, was du irgendwie vorfindest, was dich dann zu einem Unternehmer macht, nämlich so Soft-Skills wie Leistungsbereitschaft, Leidensfähigkeit, intrinsische Motivation, Begeisterung, das Herz muss brennen und alle diese Dinge, die man nicht in der Schule lernen kann, die viel wichtiger sind, als dieses Wissen reinkloppen. Ja, und danach lebe ich inzwischen.
Cool, Titus. Du hast für mich eine große Vorbildfunktion. Ich habe dich auf dem Kilimanjaro kennenlernen dürfen und ich darf dich einige Jahre nebenbei so ein wenig begleiten und schauen. Und du bist eine einzigartige, herzliche Person und für unseren Zuhörern, für unseren Podcast, die erste Frage, was war denn für dich ein sehr wichtiges Buch in deinem Leben?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Nee, das ist ganz klar. Das ist Brett für die Welt von Titus Tittmann. Und nicht, weil das mein Buch ist, nee. Weil beim Schreiben und überhaupt mit dem Beschäftigen mit mir ist nämlich bei diesem Buch der größte Erkenntnisschub gekommen, so was mich betrifft und was wichtig ist im Leben, was ich eben auch so ein bisschen angedeutet habe. Und ich finde, nichts ist einfach wichtiger, als sich selbstkritisch zu reflektieren. Das ist das A und O, seine eigenen Schwächen kennenzulernen, weil wenn man in so eine Funktion kommt, dass man irgendwann führen muss, dann muss man vorher erstmal gucken, dass man sich selber führen kann. Sich selber führen kann man nur, wenn man sich richtig gut kennt und auch allgemein über sich den Menschen kennenlernt, dass das eigentlich eine relativ unvollkommene Gestalt ist. Und wenn man diese Erkenntnisse alles hat und dann auch lernt, mit sich selber ehrlich umzugehen und sich dadurch beeinflusst, dann kann man das auch Selbstführung nennen. Und wenn man dann mit sich selber klar ist, dann hat man ganz andere Möglichkeiten, dann auch andere Menschen zu führen. Und deswegen war diese Autobiografie von mir einfach extrem wichtig für mich. Das wichtigste Buch, weil ich musste mich da erstmal 1-2 Jahre mit mir selber beschäftigen, damit ich überhaupt was von mir schreiben kann.
Also ich kann das nur bestärken bzw. wiedergeben, was du sagst, in Form von, dass dein Buch wirklich einzigartig ist und ja, dass man das letztendlich einen jeden ans Herz legen kann, dein Buch. Und also ich kann den Kreis rund machen und bestätigen, was du da sagst. Also ich bin da zu 100% bei dir.
Danke, danke,
Bitte gerne,
danke.
lieber
Höre ich
Titus.
gerne.
Du, was für einen Rat würdest du heute einem 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen geben, so ganz allgemein gesehen heute?
Also, ich denke dann immer, als ich 18 war, auf welchen Rat ich dann scharf gewesen wäre, weil, wenn man zurückblickt, hat man natürlich einen viel größeren Überblick. Also, ich glaube, ich würde einem 18-Jährigen raten, dass er keine Ratschläge von alten Säcken einfach so annehmen soll und die nicht ganz so ernst nehmen soll, weil das ist schon ganz gut, mal zu hinterfragen, ob diese Ratschläge von alten Säcken überhaupt noch so in die Zeit reinpassen. Denn im Prinzip, ja, würde ich ihm dann lieber raten, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht.
Cool, Chapeau. Du, jetzt kommen wir zu dir. Ich kenne dich als Träumer und Spinner im positiven Sinne. Aber gibt es für dich einen Traum, den du dir noch nicht erfüllt hast? Und zum Zweiten, was dich
Ja,
gehindert?
eigentlich alle Träume, die ich habe, sind noch nicht erfüllt und ich will die auch gar nicht erfüllen, weil ein Traum, das sollte schon ein Traum bleiben. Nee, wenn der Traum kein Traum mehr ist, dann wird das ja zu einem Plan. Und mit Plänen habe ich so meine Probleme, nee, weil, ja, wie soll ich sagen? Ich realisiere halt lieber Visionen, weil das ist, oder kurze, weil ein Traum ist ja immer was ganz weit weg, was Unrealistisches. Und wenn es um darum geht, im Leben Schritte zu machen und Ziele zu erreichen, dann sind das immer ganz kurze Ziele bei mir, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich das auch locker erreiche, weil dann kommt kein Frust hoch, dann habe ich keinen Stress, ich weiß das sowieso. Und dann gehe ich lieber her, kurz bevor ich das Ziel erreicht habe, und nehme schnell die Latte und lege die den nächsten Schritt höher. Dann kann ich nämlich den nächsten Schritt auch wieder total stressfrei und ohne Frust erreichen. Aber wenn ich so einen Traum nehmen würde, das würde ja so ein Fernziel sein. Ja, da gibt man doch sofort auf, weil das so weit weg ist und weil das einfach ein Traum ist, halt ein Traum. Ne? Und wenn er kein Traum mehr ist, ja, wie auch immer, ich hoffe, ich glaube, du siehst, wie ich damit so umgehe. Und das ist mir unglaublich wichtig, weil ich halte andere Dinge für viel wichtiger, als jetzt über Träume nachzudenken, wie man die realisieren kann. Ganz im Gegenteil, ich finde, der Mensch macht sich viel zu viel Gedanken, was da alles irgendwo erreichen will. Was viel wichtiger ist und viel effizienter ist, das ist einfach extrem flexibel zu sein, Chancen zu nutzen, als Pläne zu verfolgen. Weil es gibt immer irgendwo Zeitfenster, ja, und wenn du dann einem Traum nachjagst, dann verpasst du das Zeitfenster und deine Chance. Ich finde es aber wichtiger, dann, wenn das Fenster auf ist, musst du durchspringen, weil wenn du zu lange rumträumst, ist das wieder zu und dann gibt es Scherben beim Springen. Ne? Und das ist das Problem an Träumen. Da
Cool.
darf man sich nicht ablenken lassen. Ne? Besser, ja, Chancen
Cool.
nutzen, flexibel sein, Situationen auch adaptieren. Wenn ich über irgendeine Vision oder einen Traum meinetwegen sogar ansatzweise nachdenke, ja, und ich merke, ja, das ist eh nicht zu erreichen oder dann muss man auch mal adaptieren können. Oder ich könnte jetzt den Kölner nehmen, den ich ja für einen großen Philosoph halte. Der sagt immer, es kütt sie kütt und hätt noch immer Jod gegangen. Und damit meint er ja nicht, es ist mir scheißegal, was passiert. Nee, der meint, die Dinge, an denen man nichts ändern kann, die Träume, sag ich mir so, oder die Ziele, die ich eh nicht erreichen kann, ja Gott, da muss ich die halt adaptieren, ist halt nicht, dann kümmere ich mich lieber selber um die Dinge, wo ich erkannt habe, ja, das ist ein kleiner Schritt, das ändere ich jetzt erstmal.
Cool. Also sehr schön, wie du das aufzeigst für alle Hörer und Hörerinnen. Also wirklich einzigartig, so kenne ich dich. Titus, ich kenne dich als sehr charakterstarken Menschen, also in Form von, du bist sehr willensstark. Auf der anderen Seite bist du aber auch für mich ein Teamplayer, habe ich auch den Kilimanjaro kennenlernen dürfen, etc. Aber was sind denn bezüglich deiner Person Charaktereigenschaften, die du gerne ablegen würdest, beziehungsweise ändern würdest? Und auf welche Charaktereigenschaften bist du besonders stolz?
Da kann ich erst mal ganz allgemein sagen, Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel Anerkennung braucht. Ich glaube, jeder Mensch braucht Anerkennung. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz allgemein sagen, wenn es so um Charakterzüge gibt, um Charaktereigenschaften, da gibt es ja positive, negative. Und würde mich immer gerne damit beschäftigen, was ich ändern kann, je nachdem, wie das auch bei anderen ankommt. Weil ich möchte ja auch, ja, wie soll ich sagen, gut darstellen. Ich möchte ein geiler Typ sein. Und geiler Typ ist ja nur, wenn die anderen sagen, hey, was bist du ein geiler Typ?
Bist du?
Also seh ich das so relativ subjektiv mit dieser Änderung von diesen, ja, ich sag mal so, wenn ich irgendetwas bei mir entdecke, egal ob das jetzt direkt schon Charakter oder was weiß ich ist, wenn ich merke, das stört andere oder mich vielleicht selber, ja klar, versuche ich dann sowas zu ändern. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann kann ich wieder nur sagen, das Geilste ist, sich zu seinen Schwächen zu bekennen, das richtig rauszuproleten, nee, rausposaunen, Entschuldigung für diesen Begriff,
Cool.
rausposaunen, dass das halt eine Schwäche ist, dazu stehen und dann sieht man plötzlich, ist das nämlich eine Stärke, weil das, was man im Vornherein schon sagt, das kann ich nicht, da kann man nicht mehr angegriffen werden.
Das ist der liebe Titus, so wie ich ihn kenne und lebt. Chapeau, Titus. Du, wenn du jetzt auf der ganzen Welt wählen könntest unter Menschen.
Ich könnte da noch konkret zu, ich könnte da noch konkret zu sagen, fällt mir gerade ein,
Gerne.
weil das war jetzt sehr allgemein. Ja, bei mir wäre es Ungeduld, aber sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und dabei fällt mir ein, ich glaube, man kann das gar nicht so isolieren, weil, wenn man da jetzt meinetwegen bei meiner Ungeduld, ja, Ungeduld ist zunächst mal was Negatives, wenn ich da mit den Leuten auf den Sack gehe, dass alles nicht schnell genug geht. Auf der anderen Seite ist das aber auch so was wie Hyperaktivität, man kann alles nicht schnell genug gehen und das ist der Antrieb, um Ziele zu erreichen. Das heißt, eine Charaktereigenschaft, die kann ja, die das ist ja wie eine Medaille, die hat zwei Seiten. Und
Exakt.
deswegen, ja, muss man gucken, dass dann die Seite, die angenehmere, die man, dass man sich da und die, dass man den Charakterzug auf der positiven Seite stärkt und sozusagen sich zur negativen Seite bekennt.
Du, Zusammenfassung meinerseits, so wie ich dich kenne und wie ich das sehe, mit Stärken und Schwächen, genauso wie du es sagst, in Form von der Medaille hat zwei Seiten. Und so wie ich dich kenne, deine Ungeduld ist auch somit deine absolute Stärke, weil sonst hättest du nie so ein weltweites Imperium aufgebaut, wenn du nicht die Triebfeder, die Triebkraft hättest, so wie ich dich kenne. Punkt.
Ja, und die Kraft, die kann man natürlich behalten, wenn man in der Lage ist, sich zu begeistern, weil dann wird man schmerzfrei und spürt nichts mehr und alles macht nur noch
Cool.
Spaß.
Super, super. Du bist ja auch ein Menschenfänger, Menschenkenner. Jetzt, wenn du dir auf der ganzen Welt eine Person auswählen könntest, mit der du zum Abendessen einladen könntest, Frage 1, wer wäre das und was wäre so dein Grund oder was wären Fragen, die du stellen würdest? Was würde dich interessieren?
Ja, vielleicht wirst du jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht sein. Ich würde Brigitta, meine Frau, mit der würde ich
Hey!
essen gehen. Und nicht einfach so, weil ich jetzt schleimen will, sondern, ja, wie soll ich sagen, weil ich auch ein Mensch bin, der auch mal ein bisschen stressfrei und was weiß ich alles. Und mit der macht es halt am meisten Spaß, weil wir uns jetzt schon 50 Jahre miteinander üben konnten, ne, den anderen besser zu verstehen. Und das klappt schon ganz gut. Und dann sind die Gespräche viel lockerer. Und man hat nicht den Stress, oh, jetzt hat man einen Unbekannten und dann will ich doch das und das und das. Wenn ich an Essen gehe, denke, dann denke ich an Genuss und an Erholung. Und deswegen immer mit meiner Frau, das ist am stressfreisten.
Chapeau, Chapeau, so kenne ich dich auch, beziehungsweise kenne deine liebe Frau auch, die ist wirklich einzigartig, hat ein Riesenherz, große Geduld für dich, was man ja braucht auch im positiven Sinne. Und ja, ich finde es eine sehr, sehr schöne Antwort. Du bist ja auch, sage ich mal, ein sehr reflektierter
Ja,
Mensch.
dann liegt hier, sorry, wenn ich ins Wort falle, aber ich denke gerade nach. Ich wurde auch schon mal oft gefragt, hatte ich Vorbilder, habe ich Idole und sowas, ne?
Ja.
Ja klar, irgendwo. Ich habe als kleiner Junge auch davon geträumt, ein geiler Rennfahrer zu sein, dann haben wir die ganzen großen Rennfahrer angeguckt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich habe eigentlich nie in meinem Leben so was Richtiges wie Vorbilder oder Idole gehabt, sondern eher Menschen, die was drauf hatten,
cool.
Wo ich da dachte, hey, das kannst du doch auch, du bist doch viel besser oder wie auch immer, verstehst du? Also nicht so als Vorbild, sondern eher als Anreiz.
Cool. Chapeau. Habe ich verstanden, Titus, und hoffentlich auch die Hörer und Hörerinnen. Du bist ja ein sehr reflektierter Mensch, eben auch durch dem, was du alles gemacht hast, deine Lebenserfahrungen etc. Für was bist denn du richtig dankbar, Titus, in deinem Leben?
Da brauche ich überhaupt nicht lange nachzudenken. Das würde ich mal ein bisschen flapsig sagen. Ich bin am dankbarsten, dass ich in der Geburtslotterie einfach gewonnen habe, ne? Und in Europa und nicht irgendwo anders geboren worden bin. Und dann auch der Zeitpunkt, 1948 geboren zu sein, das ist auch irgendwie in der Lotterie gewinnen. Weil ich glaube, ich bin die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat und sowas alles. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin in eine Überflussgesellschaft hineingewachsen und konnte so den ganzen Aufbau und dieses geile Gefühl, dass alles nach vorne ging, dann habe ich alles mitgekriegt, das Wirtschaftswunder und Dings und naja, was soll ich sagen, auch Freiheit, Selbstbestimmung, dass ich das ausleben kann, das ist für mich einfach, ja, das Größte, wo man am meisten für dankbar sein kann und deswegen habe ich auch so ein bisschen Probleme mit oft mit vielen, vielen, ich sag mal, Jüngeren, die halt später direkt in diese Überflussgesellschaft und diese ganze Sache hineingeboren worden sind und halt nicht den Weg dahin gesehen haben. Und das bedauere ich dann meistens für die Menschen. Und da könnte ich allen nur empfehlen, fahrt da mal nach Afrika in Flammen. Cool. Das ist auch sehr gesund. Wenn man dann zurückkommt, dann weiß man auch, wo man dankbar sein kann.
Finde ich, wie alle deine Antworten einzigartig, für mich wirklich nachvollziehbar, weil ich dich auch kenne, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich, ja, also Chapeau. Du, kommen wir mal zur Fehlerkultur. Fehlerkultur, die wird ja bei uns in Deutschland ein bisschen kritisch gesehen. Ich finde sie gut und so wie ich dich kenne, bist du ja bereit, jeden Tag neuen Fehler zu machen. Dein Motto ist ja immer, draus zu lernen und neue andere Fehler zu machen. Aber was war denn aus deiner Sicht der größte Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
Ja, auch hier will ich erstmal wieder, weil ich bin halt so ein kleiner, wie soll ich sagen, Querdenker und möchte immer so aus diesen normalen Dingen raus und auch erstmal, was ist ein Fehler und so. Ich neige ja auch dazu, erstmal zu definieren und zu philosophieren. Gibt es überhaupt Fehler? Und ich könnte sogar sagen, für mich, ich habe noch nie einen Fehler gemacht, weil was ist denn ein Fehler? Mhm. Ein Fehler ist doch eigentlich, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Aber wenn du doch, wie soll ich sagen, im Unternehmertum oder wo auch immer, wenn du ein Typ bist, der wirklich ernst nimmt und der nicht einfach leichtfertig irgendwas entscheidet, sondern analysiert, alle Fakten zusammenträgt und so weiter und dann eine Entscheidung trifft und hinterher stellt sich raus, ja, entweder hast du falsche Unterlagen, nach denen du entschieden hast, also irgendwie falsche Analysen oder du hattest oder die Zeit hat sich einfach anders entwickelt, als man kann ja nicht in die Glaskugel gucken, als man das gedacht hat und so, ja, dann sieht das natürlich dann aus wie ein Fehler, wenn man zurückguckt. Aber wenn man das ganze Wissen danach nicht hätte und auch nicht dann die Realität gesehen hätte, sondern wieder an derselben Stelle wäre, wird man hier wieder genauso entscheiden. Und ich glaube, man kann sich das selber nicht als Fehler angreifen, wenn man einfach gewissenhaft eine Entscheidung getroffen hat und die sich hinterher als eine scheiß Entscheidung rausstellt aus Gründen, die man eigentlich gar nicht selber verantwortet, dann ist das kein Fehler, sondern man muss eine Entscheidung treffen und keiner kann in die Zukunft gucken und weiß, ob das, was er sich in der Zukunft vorgestellt hat, auch wirklich so passiert. Man könnte auch ein bisschen so sagen, ganz runterbrechen, mein Sohn, wenn ich so über die Vergangenheit geredet habe und dann gesagt, jo, das hätte ich besser mal so und so gemacht, das hätte ich besser mal so und so gemacht, das hat mein Sohn mir immer direkt nach dem ersten Anfang hat er mir gesagt, hätte Fahrradkette. Zack, cool. Habe ich die Schnauze gehalten, weil er recht hat.
Cool.
Und aber auf der anderen Seite, natürlich kann man aus dem lernen, was man entschieden hat, mit voller Überzeugung. Und wenn dann hinterher ja, Situationen sich ändern, in der Gesellschaft, im Markt, als Unternehmer, wie auch immer, oder es kommen plötzlich Fakten hoch, die man beim besten Willen vorher nicht sehen konnte. Klar kann man daraus lernen und,
cool.
und Erkenntnisse ziehen. Ne?
Cool.
Aber was soll man sagen? Ich meine, mit den Fehlern gehe ich deswegen ganz locker um. Ich bin jetzt nicht der Typ, der immer sagt, hey, ich mache Fehler, ich mache nur Fehler, ich mache nur Fehler. So, ich habe eine Menge Entscheidungen getroffen, die einfach sich hinterher als Banane rausgestellt haben. Alleine, ich sag mal, wenn das unternehmerisch siehst oder vom Wirtschaftlichen her, dann war natürlich die bescheuertste Entscheidung von mir, irgendwann mal an die Börse zu gehen, obwohl ich nie so ein Börsentyp war und eigentlich mehr so der klassische Familienunternehmer. Und dann habe ich natürlich hinterher auch analysiert, wieso hast du eigentlich die bekloppte Entscheidung getroffen und bist da so vehement auf die Börse zugesteuert? Ne? Und dann merkt man plötzlich, ja, das war nämlich erstmalig bei mir dann halt keine Bauchentscheidung, die natürlich vom Kopf dann abgekloppt wird. Ich sage ja immer, ich bin ein emotionaler Kopfmensch mit rationalen Bauchentscheidungen.
Cool.
Aber in dem Falle war es einfach nur verletztes Ego, will ich jetzt nicht mehr drüber eingehen. Und daraus habe ich die Erkenntnis gezogen, wenn man aus rein verletztem Ego entscheidet, dann ist das eigentlich in der Regel, wie soll ich sagen, eine Scheißentscheidung. Das wäre vielleicht das Erste,
ja, habe ich verstanden,
dann als Fehler bezeichnet würde, weil ich vernebelt von meiner Emotion der Ego-Verletzung halt diese Recherche nicht so gründlich betrieben habe oder die Fakten nur im Dunst gesehen habe und diese Entscheidung getroffen habe. Da könnte ich vielleicht sagen, ja, wenn ich nicht so emotional gewesen wäre, hätte ich anders entschieden. Ne?
Cool.
Also man
cool.
sagt, das mit den Fehlern ist ja auch so, die stellen sich ja hinterher erst raus.
Ja, ja,
und,
klar.
Und da muss man einfach mit leben. Ne? Pläne sind halt keine Realität.
Exakt.
Und ich sag mal, die stärkste Erkenntnis, die man dann vielleicht aus solchen Entscheidungen zieht, die dann hinterher sich negativ ausgewirkt haben, ist halt, dass man irgendwie erkennt, dass halt alles im Fluss ist, alles sich ständig verändert, man kann das aber nicht vorhersehen, alles ist relativ. Ja,
ich
komme mal beim Klassentreffen mit einem Freund und erzähle über dieselbe Geschichte, die 30 Jahre her ist. Dann meinst du, der hätte in einer anderen Welt gelebt, aber du bist dir sicher und schwörst, ich erzähle die Wahrheit. Dann erzählt er komplett was anderes und schwört auch, dass er mit dir genau was anderes erlebt hat. Da muss man doch mal anfangen und überhaupt über das, ja, über die Fehlerhaftigkeit des menschlichen Gehirns zu reden.
Super Schlusswort.
Gibt es überhaupt Wahrheit? Weil jeder hält was anderes für eine Wahrheit in dem Falle. Also und ich glaube, wenn man sich dahin entwickelt, dann ist die ganze Diskussion mit dem Fehler auch
hinfällig.
Dann ist sie gar nicht mehr so interessant.
Nee, super, super schönes Schlusswort, Titus. Also so wie ich dich kennenlernen durfte, du bist einzigartig, das geben deine Antworten auf die Fragen. Ich bin mir davon überzeugt, die Zuhörerinnen und Zuhörer können da viel für sich mitnehmen und sage recht herzlichen Dank an meinen Herzensfreund Titus.